selbst das erste Mal wirklich suchen. Also Afrika, ihr seht den ganzen Kontinent und da, dieser Fleck, dieser pinkfarbene kleine Fleck, das ist Ghana. Also schön an der Küste gelegen. Und hier seht ihr diesen kleinen Fleck vergrößert. Das ist dasselbe. Und die Stadt, die Hauptstadt, Accra ist hier unten etwa, hier. Da landen die Flugzeuge. Wir also auch. Und da haben wir unsere erste Konferenz gehabt. Und die zweite war dann in Ho. Hier. H-O geschrieben, tatsächlich, so heißt die Stadt. Das sind die beiden Gebiete, wo wir uns eigentlich jetzt auch schon seit 3 Jahren bewegen, wo unsere Missionare, wenn man so sagen will, wohnen, unsere Mitarbeiter leben und auch ihre Gemeinden haben. Ich dachte, ich fange mal da an, wo alles begann. Ich werde euch ein bisschen was erzählen über das, was bisher geschehen ist, so eine Zusammenfassung, auch was dieses Jahr los war. Und dann werde ich euch so knapp eine halbe Stunde insgesamt 6 verschiedene Dia-Shows zeigen von dem, was da war. Ich will euch aber vorher ein bisschen was erzählen, dann erkennt ihr nämlich die Bilder. Wisst ihr, was ist das, was ist das? Da brauche ich nicht immer die schöne Musik stören, die dahinter abläuft. Also wie hat's angefangen? Ganz angefangen hat's eigentlich schon vor 18 Jahren. Das waren jetzt bald 19. Es war das Jahr 1988, wo ich selbst Christ geworden bin. Ich komme ja aus einem katholischen Hintergrund, aber nicht wirklich Christ, also nicht gläubig, sondern mehr so ein bisschen religiös, aber auch nicht wirklich das. Also ich hatte mit der Kirche nicht wirklich was zu tun. Bekehrte mich dann aber und die erste Angst, muss ich wirklich so sagen, die danach kam, war die, dass Gott mich nach Afrika in die Mission schickt. Weil so habe ich mir bekennendes Christsein damals vorgestellt. Ich dachte, naja, wenn man sich wirklich so richtig ernst macht mit Gott, dann schickt er einen irgendwo hin, wo lauter arme Leute leben und dann muss man predigen oder irgendwas tun. Ja, das war so meine Vorstellung damals. Und so wirklich, das war so. Könnt ihr meine Mutter fragen? Die hat sich ja kurz vor mir für Christus entschieden. Das habe ich ja damals auch gesagt. Sag ich, also ich mache alles, aber ich gehe nicht nach Afrika in die Mission. Ich lebe so gerne in Deutschland und im westlichen Wohlstand, als dass ich da jetzt großartig in die ärmste Region der Welt auswandern wollte. So, dann einige Jahre später, 5, 6 Jahre her, 5 Jahre, da war Siegfried Müller bei uns aus Karlsruhe, ein Prediger, der uns eigentlich uns als Familie zu Gott geführt hat, kann man so sagen. Und den hat man eingeladen, damals noch in Hadamar, da hat er gepredigt, auch bei uns in der Gemeinde. Und er sagte bei einem Mittagessen, wo ich mit ihm essen war, sagte er, du musst mit nach Korea kommen. Sag ich, was soll ich in Korea? Ja, du musst mitkommen, einfach zu Yonggi Cho in die Gemeinde rein. Und dann erinnerte ich mich, dass sein Dienst dort angefangen hat, als er 36 war. Und naja, der Zufall wollte es so, ich war auch gerade kurz vor meinem 36. Geburtstag und fuhr dann tatsächlich auch mit ihm zu einer Church Grow International Konferenz. Also Yonggi Cho hat die größte lokale christliche Gemeinde der Welt mit derzeit über 700.000 Mitgliedern. Eine lokale Assemblies of God Gemeinde, also eine Pfingstgemeinde. Und er gilt so als das Model eigentlich für tausende von Gemeinden auf der ganzen Welt, aller möglichen Richtungen und Denominationen. Alle wollen lernen, wie dieser Mann so erfolgreich war, weil er hat mit 2 Omis angefangen als junger Mann. Ja, und jetzt ist er 67 oder 68 und hat diese riesige Gemeinde mit hunderten von Tochtergemeinden, die jetzt gar nicht damit reinzählen. Er hat zum Beispiel in Accra, hat er die größte Gemeinde, glaube ich, in ganz Ghana, die hat einer seiner Jünger, er sagte mal, er hat 3000 Jünger und keiner von seinen 3000 Jüngern, also Jünger im Begriff von, er ist Mentor, ja, keiner von diesen 3000 Männern hat eine Gemeinde mit weniger als 5000 Mitgliedern. Ja, also das sind erstaunliche Dimensionen, die für uns im Westen, wo die größte Gemeinde 3300 Gottesdienstbesucher hat, Peter Wenz in Stuttgart, da ist das schon sehr herausfordernd, ja, zu hören, Mensch, was machen wir falsch, ja, oder wie auch immer. Naja, da sind wir dann eben, oder bin ich eben dann mitgefahren mit dieser Reisegruppe von Siegfried Müller. Und auf dieser Konferenz waren internationale Pastoren aus der ganzen Welt da, die einfach riesige Gemeinden hatten und eben ja wirklich was repräsentierten. Und einer davon hat einen Workshop gegeben und der Mann hieß Cesar Castellanos. Ihr wisst heute, wer das ist. Das ist der Begründer der G12-Vision und er leitet derzeit die schnellst wachsendste Gemeinde der Welt. Also er ist auch jemand, der unter Yonggi Chos Mentorschaft groß geworden ist und der ihn als seinen geistigen Vater bezeichnet. Das war das eine. Also ich nahm von Dart im Oktober 2003 eigentlich die Vision das erste Mal mit. Ich habe sie dort das erste Mal gehört. Ich will noch nicht sagen, so richtig tief empfangen oder vielleicht doch. Nur nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte. Das zweite, was ich dort mitnahm, war ein Kontakt. Bei der ersten Veranstaltung dieser Konferenz in diesem riesigen Gebäude, müsst ihr euch vorstellen, das sind 23.000 Plätze in einer Kirche. Und diese Kirche macht 9-mal Gottesdienst am Sonntag. 9-mal voll. Und ich saß in einem dieser Gottesdienste, ich glaube in zwei, drei sogar an dem Sonntag. Und der erste Mann, den ich da, mit dem ich ein Gespräch anfang, war mein Nachbar. Der saß einfach neben mir, das war ein schwarzer Mann. Ich dachte, nee, das ist alles, ihr habt alle möglichen Leute gesehen, mit Schlitzaugen, mit roter Haut, mit grüner nicht, aber mit brauner und schwarzer und alles so dazwischen war da. Alle Nationen waren vertreten und eben auch dieser Afrikaner neben mir. Ich fing irgendwie ein Gespräch an, er sagte mir, ja, er ist Pastor oder Referent, Evangelist in Ghana und so fingen wir ein bisschen an zu reden. Er sprach ein sehr gebrochenes Englisch, sehr tief und sehr schwer zu verstehen. Habe ich heute manchmal noch Schwierigkeiten mit. Und in dieser Konferenz habe ich mehrere andere Kontakte bekommen, zu Indern, zu Pakistanis, zu Koreanern, zu verschiedenen anderen afrikanischen Ländern, wo mich jeweils die Pastoren eingeladen haben, komm, predige bei uns. In großen Gemeinden oder auf großen Konferenzen. Das war immer so das Gängige, man traf sich dort, man stellte Kontakte her, wenn man fühlte, das passt, dann lud man sich ganz unkonventionell ein. Zu Hause angekommen, meiner Frau so meine Eindrücke geschildert und habe gesagt, Mensch, kann das sein, dass Gott mich doch irgendwie in die Mission ruft, wenn auch auf diese Weise? Und wir beteten dann intensiv über diese Einladung, die wir hatten und hatten nur bei einer einzigen grünes Licht. Und das war die von James Zodi. Zode geschrieben, dem Ghana. Und das ist klare Reden Gottes, dem ging ich dann auch nach. Also ich legte dann so meine Furcht ab und sagte, okay, ja, dann ist es wohl soweit. Jetzt rufst du mich in die Mission, anders als ich gedacht habe, aber ich will gehen. Und so entstand eigentlich die erste Reise im April 2004. Damals begleitete mich Thomas Hoffmann. Er ist heute Besucherservice, ist, glaube ich, gerade Geld zählen. Er kommt gleich wieder. Es ist der Herr mit dem Schild, der größer ist als ich. Er ging mit als Assistent und wir hatten eine super Zeit da drüben. Es war sehr, sehr spannend, exotisch, aufregend. Wir waren vor ein fremdes Land, fremde Leute, hast du nur einmal gesehen. Und ja, er hat auf jeden Fall eine Konferenz vorbereitet und da war ich der Hauptsprecher und da konnte ich über Leiterschaft sprechen, habe in verschiedenen Gemeinden dort gepredigt. Und abends hatten wir eben immer Evangelisiergottesdienste. Das waren so die Crusades, wo wir Menschen einfach erreichen wollten, für Heilung beteten und so weiter. In dieser Reise stellte ich dann auch Reverend James als unseren Ghana-Direktor offiziell an. Wir zahlen ihm Gehalt und stellten ihn an, so als Koordinator, als Mitarbeiter vor Ort, durch den wir einfach die Arbeit dort weiter aufbauen konnten. Und es war wie wenn so eine alte Liebe neu auflebte. Das weiß vielleicht nicht jeder hier, aber ich habe mich mit 16 tief in den schwarzen Kontinent verliebt. Bei meiner ersten Reise damals nach Kenia und nach Tansania. Das hat mein Leben so verändert und so geprägt. Ich habe das nie mehr verloren. Es hat eine Weile geschlafen, aber in dieser Zeit in Ghana wachte das wieder auf. Ich spürte, da ist was lange, lange Hand vorbereitet, um unseren afrikanischen Geschwistern zu dienen. Was ist der Dienst, den wir dort tun? Eine berechtigte und wichtige Frage. Das Ziel, was von Anfang an klar war, war Gemeindegründung vor Ort. Das war eigentlich unser Hauptziel. Wir wollten runterfliegen, um dort Gemeinde zu bauen, und zwar Gemeinden des vollen Evangeliums dort zu unterstützen mit unseren bescheidenen Mitteln. Was für uns bescheiden ist, ist für da unten immer noch ein Vermögen. Und so können wir da mit relativ kleinem Geld auch viel bewegen. Das ist was wirklich sehr Schönes in diesem Dienst. Außerdem wollten wir den einheimischen Pastoren, die so gut wie keine Weiterbildungsmöglichkeit kennen, auch dienen, indem wir ihnen über Leiterschaft Dinge beibringen, sie lehren. Weil was wir herausgefunden haben, war, dass sie sehr lernwillig sind, sehr bereit sind, neue Dinge anzunehmen, sie zu prüfen, sie aber auch dann sehr unkompliziert umzusetzen, auszuprobieren. Da tun wir uns manchmal schwerer. Wir prüfen erst alles 10.000 Mal und was da noch übrig bleibt, naja, das versuchen wir mal. Und das ist hier anders. Wir fangen erst mal an und gucken, wie es sich anfühlt und wie es funktioniert und wenn es gut ist, ja, dann wird es weitergemacht. So, das ist etwas, was mir von Anfang an gut gefallen hat. So wurde eben der Missionsdirektor auch Koordinator vor Ort, der uns helfen sollte, geeignete Pastoren zu finden, sie zu schulen, sie vorzubereiten für diesen Dienst und dann auch die Gemeinden zu gründen. Im letzten Jahr war ich dann auf zwei Leiterschaftskonferenzen dort, in Accra und in Ho jeweils, und da habe ich über die G12-Vision gesprochen, weil das ist, was mir mehr als alles andere auf dem Herz lag und liegt. Und diese Seminar, diese Konferenztage, die haben tiefgreifende Veränderungen ausgelöst, tiefer als ich sie mir hätte vorgestellt. Es flossen tiefe, tiefe Tränen oder viele, viele Tränen bei altgedienten Pastoren, die da waren. Ihr müsst euch vorstellen, diese Leiterkonferenzen, das sind entweder Pastoren oder Leiter, die die Dienste leiten, Evangelisierdienste leiten. Das sind fast alles Entscheider, die dort vor Ort waren. Hier und da auch mal ein Ältester, aber das meiste waren tatsächlich die Hauptleiter der Dienste. Und die wurden sehr herausgefordert. Ich erinnere mich an einen Pastor, der wirklich eine Gemeinde hat, auch in unserer Größenordnung, der sagte, ich habe meinen ganzen Dienst falsch gedient, hat er gesagt. Ich habe nicht verstanden, warum ich eigentlich das tue, was ich tue. Ich habe nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Ich habe Gemeinde gebaut, ja, ich habe das gemacht, was alle machen, aber ich habe nicht verstanden, dass es darum geht, Menschen für Christus zu gewinnen und sie dienstfähig zu machen. Dass das mein Auftrag als Pastor ist, ich habe es nicht verstanden. Und da kamen viele Tränen, das ist ein gestandener Mann, ein großer, starker Mann. Und er weinte da ganz wie ein kleines Kind von mir. Das hat mich sehr, selbst sehr bewegt. Vor allem in dem Zeitpunkt letztes Jahr, wo wir hier sehr viel Widerstand hatten gegen die Vision, wo Menschen, denen wir sehr vertraut haben, gegen uns aufgestanden sind und sagen, das machen wir nicht, das ist nicht von Gott und irgend so Sachen. Und dort unten erleben wir genau das Gegenteil, eine Bereitwilligkeit, das anzunehmen und einen Hunger danach, tatsächlich das Werk des Dienstes zu tun und das in größerer Autorität, in größerer Vollmacht als je zuvor. Es war wie wenn Gott mir sagt, du säst jetzt in Afrika, um nachher zu Hause zu ernten. Und genau das ist passiert. Heute, ein Jahr nur später, sieht die ganze Situation vollständig anders aus hier bei uns in der Gemeinde. Viele haben sich verliebt in diese Vision, haben gesagt, ich gucke jetzt weg von mir, ich will nicht selbstzentriert leben, sondern ich will gottzentriert leben. Und ich möchte mein Leben in den Dienst stellen, dessen, der mich berufen hat. Ich möchte es auf eine Art und Weise tun, die gesalbt ist, die vollmächtig ist, wo ich ja wirklich das tun kann, in Salbung, was Gott mir zu tun gegeben hat. Unsere Mitarbeiter vor Ort, das sind hauptsächlich eben Reverend James Zodi, sowie zwei Pastoren, nämlich Ben Otsuna und Livingston Buanomi. Also ich baue euch den Nachnamen Ben, Benjamin und Livingston. Das sind die beiden Pastoren, beide Pastoren von Gemeinden in Accra. Und James eben aus dem Berggebiet kommt, aus sehr großer Armut kommt. Also wir waren dort, ich habe gesehen, wie Leute dort leben. Ich dachte, ich hätte schon Armut gesehen in anderen Ländern, in Sri Lanka oder anderen. Aber das hier hat doch alles noch weit übertroffen, was ich bisher kannte. Und da kommt er her, lebt jetzt in Ho, hat jetzt ein schönes Haus gemietet. Wir haben es gesehen, jetzt gerade neu. Wir haben ihm halt auch ein bisschen helfen können dadurch. Und ich glaube, er ist sehr glücklich und er macht einen sehr, sehr guten Dienst. Er war ja auch hier, einige von euch haben ihn kennengelernt, im Mai letztes Jahr, wo wir Eröffnung hatten, haben wir ihn eingeflogen und hat ein Grußwort gebracht. Und war für ihn auch ein Abenteuer, hier nach Deutschland zu kommen. War seine zweite Auslandsreise, die erste war Südkorea, die hat er gesponsert bekommen von einem Rechtsanwalt, der in seiner Familie ist. Und die zweite, die haben wir ihm dann finanziert, sodass er hier sein könnte. Und er hofft jetzt, dass er in Schottland auf der Konferenz auch mit dabei sein kann, dass er auch dafür noch einen Sponsor findet, zu Hause in Ghana. Neben diesen zwei Pastoren und James haben wir noch etwa 2 Dutzend Mitarbeiter, die sie einfach aus ihrem Gemeindestab mitbringen, treue Leute, die mitdienen. Und wir haben auch darüber hinaus einige gute Kontakte. Ich erinnere da an den Leiter der größten und modernsten Klinik der Region, also der Chef dieser Klinik, einer von den 3 großen Kliniken in Ghana. Und die ist in Ho, Ho ist die Regionalhauptstadt. Und dieser Mann ist Mitglied einer Pfingstgemeinde, Assemblies of God Gemeinde und er ist uns auch sehr wohlgewogen, hat uns unterstützt, unterstützt auch gerade James, hatte letztes Jahr eine schwere Malaria-Attacke und die hätte er sich nie bezahlen können, die Behandlung, und er hat ihn kostenlos praktisch aufgenommen, behandelt und geholfen. Oder der Direktor der regionalen Telekom ist ebenfalls Christ und mit uns verbunden. Ein Rechtsanwalt aus Accra, eine Geschäftsfrau aus Ho, ja, die da ein größeres Geschäft hat und uns unterstützt. Oder eben Pastoren von AOG-Gemeinden, Assemblies of God, oder wir würden sagen Pfingstgemeinden. Die Vision selbst für Ghana. Am Ende der Konferenz in 2005 haben sich fast 100 Leiter in unser neues Netzwerk eingeschrieben. Dieses Netzwerk, wir nennen es Center of Christ, das war nicht meine Idee, sondern die Idee von James Zodi. Sagen, wir wollen unsere Verbundenheit mit euch ausdrücken. Ihr heißt Christuszentrum, auf Englisch Center of Christ. So werden wir unsere Gemeinden Center of Christ Gemeinden nennen und das Netzwerk gleichsam. Also COC ist jetzt eine Abkürzung, an die ihr euch gewöhnen könnt. Die kommt vielleicht hier und da mal wieder vor. Und seit letztem Jahr ist viel geschehen. Wir haben Reverend James mit einem Hochleistungs-Notebook und den G12-Materialien in Englisch versorgt, sodass er einfach anfangen konnte, dort die Leiterschulen zu machen. Es wurde buchstäblich über Nacht eine Bibelschule aus dem Boden gestampft, ein Bibelcollege und dazu noch ein College für Missions, also für eine 2,5-jährige Ausbildung, wo dort ja, Pastoren oder angehende Pastoren auf ihre Aufgabe in der Weltmission zugerüstet werden. Und da ist G12 auch ein fester Bestandteil von, wenn auch nicht der einzige. Sondern es ist eben eine Sache, die rund ist und vielseitig sein soll. Dann haben sie Leiterschule 1 und 2 angefangen mit den Schlüsselleitern wie Ben Livingston und ihren Mitarbeitern, die eben sagen, wir haben einen Ruf in vollzeitigen Dienst, wir wollen Richtung Gemeindeleitung gehen. Und haben das im Sommer letzten Jahres abgeschlossen, Leiterschule 2, und haben dann direkt auch die drei neuen Gemeinden gegründet, praktisch als Zellen, aus denen jetzt Gemeinden hervorgegangen sind. Die sind in den Städten Ho-Akra und Ho-Hö, ich hätte es nicht richtig ausgesprochen, das sagen die Afrikaner nochmal anders. Das ist ein bisschen oberhalb hier. Hier ist Ho und hier ist, Entschuldigung, Ho, Hö und Akra. Diese drei Orte sind also jetzt offiziell Christus Center of Christ Gemeinden. Und die entwickeln sich auch ganz gut, weil wir haben in jeder dieser Gemeinde heute bereits, die Gemeinden selbst sind erst ab diesem Jahr gegründet, also im Januar, haben wir bereits 15 bis 30 Neubekehrte pro Gemeinde, die in der Gemeinde auch sind, also nicht nur bekehrt, sondern die in der Gemeinde regulär sind als Glieder. Und ich meine, das ist noch nicht die riesige Zahl, aber überlegt mal, das ist so viel Wachstum, wie wir im ganzen Jahr an Bekehrten haben. Ob die jetzt alle geblieben sind, ist eine andere Frage. Aber wo wir sehen, da ist wirklich Frucht, da passiert was. Ja, diese drei Gemeinden sind auf einem guten Weg. Ich habe zwei davon mir angeschaut. Kommen auch bei den Bildern, werdet ihr noch was sehen. Es sind nur wenige alte Christen in der Gemeinde, sondern es sind eben viele Neubekehrte. Das war das Erste, was ich gefragt habe, als ich gelandet bin im Flughafen in Accra und habe einen der Pastoren kennengelernt von der Gemeinde in Accra, die jetzt neu gegründet wurde, habe ich gefragt, wie viele Neubekehrte hast du? Also wie viele Mitglieder? Sagt er, ja, um die 20, 30. Sagt, wie viele Neubekehrte? Und schluckt er erstmal. Ich kenne ja diese Schlucken. Ne? Wenn du Christen nach Frucht fragst, werden die normal erstmal nervös. Aber dann kam die Zahl, 15. Halleluja. 15 neue Christen, das ist so schön. Das ist so schön. Und das ist euer Segen. Ihr habt euch da beteiligt. Ihr habt mit dafür gesorgt, dass wir ein Budget haben konnten für diese Sache. Wir haben alleine in diesem Jahr, glaube ich, 6.500 Euro investiert in Ghana, in die Reisen, in alles, was wir dort gemacht haben und vorbereitet haben. Und das war eine Menge Geld. Das hat unser Jahresbudget schon lange gesprengt. Wir sind also deutlich über diesem Soll. Aber es war so gute Frucht. Wir mussten da einfach ein bisschen was tun. Und ich sage euch nachher noch ein paar Sachen, die wir noch tun könnten. So, ja, wo war ich? Genau. Der Hinflug. Jetzt kommen wir also zu 2006. Das war schon schön. Wir saßen in der letzten Reihe, wir wollten also so zwei Plätze nebeneinander, die gab es nur ganz hinten, letzten Reihe in so einer großen Maschine, so 250 Sitzer, habe jetzt nicht einen Namen vor Ort, ich glaube eine Boeing war das. Wir saßen hinten und vor uns saßen zwei Farbige, ein Mann und eine Frau, die aber nicht miteinander irgendwie verheiratet waren, die haben sich selbst erst dort kennengelernt. Und so nach einer Stunde Flug drehte sich der Mann um, groß gewachsener, schwerer Bursche, trank ständig Whisky, ein Whisky nach dem anderen, drehte sich um und guckt uns an und sagt, auf Englisch, seid ihr Pastoren, seid ihr Prediger? Also wir hatten Jeans und ein Shirt an, also nicht irgendwie was. Und wir haben auch nur Deutsch gesprochen, der konnte also nicht verstehen, worüber wir sprachen. Und so sage ich, ja, das stimmt. Woher wissen Sie das? Ihm würde Whisky nicht schmecken. Der Whisky würde ihm nicht schmecken. Also außerhalb Europas trinken Christen keinen Alkohol. Ja, vielleicht habt ihr das noch nicht gehört. Und das ist also für einen Afrikaner unmöglich, dass ein Christ Alkohol trinkt. Aber er trank da seinen Whisky. Und dann sagt er als zweites, ich habe auch eure Bilder gesehen. Ja, wie, wo denn? Und sagt er, ja, er ist aus Accra und er war jetzt nur ein paar Tage in London gewesen und er hat dort die Bilder gehängt. Da hingen dann diese Dinge hier, all over the place, hunderte, ja, überall in Accra verteilt, hingen die zusammen und sagte, er hätte es erkannt. Das fand ich jetzt wirklich interessant. Also wenn ich das Bild von einem Farbigen irgendwo auf dem Plakat sehe, würde ich in dem Flugzeug nie mehr erkennen. Die sehen für mich alle erstmal gleich aus, ja. Und für die ist das bei uns so, ja. Das ist ein Weiser. Also egal, ob ich mit Thomas oder mit Jörg gereist bin, die haben immer gefragt, ist das ein Zwilling von mir oder ein Bruder? Weil erstmal sieht das alles gleich aus. Haben doch noch Brille auf und so, ne. So, und der hat mich dann erkannt und dann sagte er auch, er wäre in irgendeiner Gemeinde, aber das habe ich nicht so ernst genommen, weil die Art, wie er die Frau neben sich angeschaut hat. Und dann hat er zwei Frauen zu Hause, also ist mit zwei Frauen verheiratet. Also eine seltsame Geschichte, die es ja in Afrika auch immer noch gibt, ja, die Mehrehe in einigen Bereichen. Aber die Frau neben ihm, die bat mich dann um Gebet. Die hieß Rebecca. Mir sagte, sie ist auch aus der Pfingstgemeinde und hat jetzt, war jetzt ein halbes Jahr in England und die hat dann ihren Nachbarn ein paar Mal zurechtgewiesen, sagt, das ist ein Mann Gottes, hör auf, den so zu bereden, der wollte dann noch Geld von mir und sonst was. Sagt, hör auf damit und schweig still, er hat richtig strong. Und habe ich mit ihr beten sollen, so richtig über den Sitz hinweg, habe ich mich hingestellt und habe dann mit ihr gebetet und das Flugzeug guckte so, ne, was ist das? Wir haben lange gebetet, langes Segensgebet. Und dachte ich schon, gut, die Reise fängt gut an. Halleluja, Gott führt schon die richtigen Sitznachbarn dazu. Und so startete das schon mal. Und wie letztes Jahr habe ich Jörg mitgenommen als Assistent, der sich dieses Jahr aus Finanzgründen auch die Reise selbst bezahlt hat. Das möchte ich hier zu seiner Ehre sagen. Er hat das komplett selbst finanziert und ist noch darüber hinaus noch mal 6 Tage länger da. Also jetzt, genau jetzt, weil die haben 2 Stunden früher Gottesdienst und wir haben 2 Stunden Zeitverschiebung, genau jetzt predigt er im Center of Christ hoch. Da, wo ich letzten Sonntag gepredigt habe, steht er jetzt hinter der Kanzel. Ihr werdet die Bilder nachher sehen, so fast Open Air, nur ein Blechdach drüber und dann rundrum die Wildnis und dann wird dann gepredigt. Halleluja. Lautsprecher, große Lautsprechersysteme stehen da rechts und links im Gras. Das ist klasse. Also da ist er jetzt und ich soll euch ganz lieb grüßen. Ja, er ist in Gedanken bei uns. Wir waren dieses Jahr auch wieder auf 2 Konferenzen in Accra und in Ho. Und Jörg und ich, wir empfanden beide, dass die Konferenz in Ho wesentlich gesalbter war. Vielleicht war es, weil wir dann in klimatisierten Räumen waren. Vielleicht war es aber auch einfach nur, weil wir warm gelaufen waren. Die erste Predigt war grausam. Wir haben in Deutsch, ich habe die englischen Wörter nicht gefunden und habe dann mehr auf Deutsch als auf Englisch gepredigt. Und es musste ja übersetzt werden, dann in Ewe, in den einheimischen Slang. Aber dann 2, 3 Predigten, auf einmal ist es geflutscht. Dann ging das mit Englisch. Dann war ich voll drin in der Sprache und konnte auch das tun, was nötig war. Und in Ho dann, in dem Hotel, wo wir waren, da haben wir einen jungen Mann kennengelernt. Einen farbigen jungen Mann, der auch irgendwie auf uns zukam, uns ansprach. Und er sprach ein perfektes Britisch. Ich dachte, was macht der hier? Das ist kein Einheimischer. Die sprechen alles sehr, ja, ein bisschen lieber, da kann ich nicht mehr alles verstehen. You love Jesus, halleluja. Ja, der sprach richtig Britisch. Und wir fragten ihn, der kam tatsächlich ganz frisch aus England. Er ist zwar ursprünglich aus Accra, ist aber adoptiert worden und ist bei Pflegeeltern oder Adoptiveltern in England groß geworden. Und ist jetzt hier, um das Hotel mitzuhelfen aufzubauen, auszubauen noch und ein europäisches Restaurant zu eröffnen. Das ist eigentlich seine Hauptaufgabe. Und ja, Jörg sagte, den lade ich ein, wenn ich predige am nächsten Abend. Weil er hatte die letzte Predigt dann von den 3 abends. Und sage ich, nee, den lade ich jetzt ein für heute Abend. Und ich hatte, kurz vorher wusste ich, ich werde keine Predigt halten, sondern ich werde einen Film zeigen. Weil wir haben den ja einen Beamer mitgenommen. Das war das Geschenk dieses Jahr, so ein Videobeamer, so, ja, so ein Teil, wie wir hier auch benutzen, damit die damit arbeiten können. Und ich hatte einen evangelistischen Film mit von einem Künstler, der Carmen heißt, Champion, so ein Boxfilm von einem boxenden Prediger, klasse. Und sage ich, das machen wir. Wir haben dann die Stadthalle, würde man sagen, allerdings Open Air, haben diesen großen Platz gemietet, haben dann ein riesiges Betttuch aufgehängt und den Beamer da irgendwie so aufgebaut, dass das ging. Wir hatten dann so, ne, so ein 3 Meter Bild, vielleicht 2,5 Meter, 3 Meter Bild. Und dann haben wir an dem Abend den Film gezeigt. Und das war fantastisch. Wir hatten so 100 Stühle gestellt vielleicht, aber hinten kamen dann die Menschen drauf. Die haben gesehen, da läuft was. In ganz Ho gibt es kein Kino. Normal hat keiner da einen Fernseher. Also das ist eine Sensation, wenn da ein Film gezeigt wird. Und dann noch in Englisch. Ne? Und dieser Mann, dieser junge Mann, der heißt Kingdom. Kingdom ist sein Vorname und das bedeutet Königreich. Ja, die Afrikaner geben sich solche Namen mit einer tiefen Bedeutung. Die haben also alle einen einheimischen und einen christlichen Namen. Und die christlichen Namen, die sind für uns manchmal ein bisschen ungewöhnlich. Kingdom ist eben so einer. Und er sagte, ich habe keine Ahnung, warum die mich Kingdom genannt haben, damals sagte er. Er hatte so keinen Bezug zu Christus und zu christlichen Gemeinde. Und ich habe ihn eingeladen, sage, heute Abend können wir Kino gucken, kommst? Ja, okay. Er zog sich um und war da und fuhr mit uns runter. Und nach diesem Film habe ich einen Aufruf gemacht und er bekehrte sich. Er kam mit nach vorne, er und noch vielleicht 50 Kinder oder 60 Kinder und nochmal vielleicht 10, 15 andere Erwachsene. Also eine riesige Traube kam und bekehrte sich nach diesem Film. Also es war genau der richtige Einfall, diesen Film zu zeigen. Und Menschentrauben waren da unglaublich. Ja, es war richtig was los. Und mit diesem Kingdom werden wir in Kürze wahrscheinlich die Woche jetzt die erste Männerzelle in Ho aufbauen. Im Hotel. Halleluja. Jörg wird das noch starten. Er wird es mit übernehmen. Und James mit dabei, dann kann er da weitermachen. Dann haben wir einen Fuß in dem schönsten Hotel, in ganz Ho. Wunderbar. und kommen vielleicht ein bisschen günstiger nächstes Jahr in die klimatisierten Hallen. Das ist das einzige Hotel, was klimatisierte Konferenzräume hat, ja. Und das ist schon ganz förderlich für uns Europäer. Und es segnet auch die Einheimischen, weil die haben so eine Halle in der Regel noch nie von innen gesehen, auch die Pastoren nicht. Und so haben wir eine gute Gelegenheit, auch dort ein bisschen aufzuheben, zu erheben und zu sagen, du bist wertvoll, du bist wichtig für uns, wir wollen dich segnen. Ja. Das habe ich alles gesagt. Ich muss meine Notizen durchgucken, dass ich nichts Wichtiges vergesse. Bei nahezu allen Veranstaltungen wurden Menschen körperlich geheilt. Ich denke, bei jeder Veranstaltung, die wir gemacht haben, wurden spontan Leute geheilt, mit denen wir gebetet haben. Nicht jeder sofort, aber Heilungsprozesse kamen in Gang. Und doch hatten wir Heilungen von allen möglichen Dingen. Nackenverletzungen waren dabei, Wirbelsäulenverletzungen verschiedener Art. Auch öfters Kopfschmerzen, richtige migränehaften Kopfschmerzen, die nach Gebet sofort verschwanden. Selbst Jörg erlebte eine Heilung, weil er hatte so in einem Bereich, hat er nicht wirklich im Glauben geredet. Und ich habe ihm das immer wieder gespielt und gesagt, du musst das, gerade wenn es um Heilung geht, du musst andere Dinge aussprechen. Du kannst nicht immer die negativen Dinge bekunden, die du gerade erlebst, und fang an, im Glauben zu sprechen. Ich habe, während wir gegessen haben, habe ich eigentlich immer ihm so ein bisschen Lehre gegeben. Und es war nach so einem Essen, und wir gingen raus, und dann sagte er, ich höre die Grillen zirpen. Und es war eine Menge Grillen zu hören auf dem Hotelgelände, aber die ganze Zeit schon. Und da sage ich, ja, ist doch klar, die habe ich schon, die höre ich schon, seit wir hier sind. Sagt er, nee, ich hab die schon seit vielen Jahren, konnte ich keine Grillen mehr und ich konnte diese Tonlage nicht mehr hören. Aber ich höre sie wieder. Wir haben weder gebetet noch sonst was, wir haben einfach nur Lehre und Worte, ja, diese Dinge, die eigenen Worte verändert und Glauben aufgebaut. Und er hört wieder alle Töne, das volle Potenzial. Fand ich klasse. Bei den Konferenzen, ihr müsst euch vorstellen, wir hatten tagsüber die Konferenz mit dem kleineren Kreis, so 100, 150 Leute, mehr waren es nicht, die wir bei den, also aus Leiterschulung hatten. Und das Thema war vortreffliche Leiterschaft, Excellent Leadership. Und abends hatten wir eben die Evangelistienveranstaltung, wo jeder kommen konnte, wo wir ganz anders auch gepredigt haben und so. Und es waren auch sehr viele prophetische Eindrücke, die Gott mir gegeben hat. Das war auch ganz erstaunlich. Ich wusste es ja nicht, ich kenne die Leute ja nicht, mit denen ich da gebetet hatte. Und Reverend James ging neben mir, wir haben das praktisch zusammen gemacht. Und er hinterher nahm mich zur Seite und sagt, Mensch, du bist echt ein Prophet. Sag ich, wieso? Ja, du sagst ständig Dinge, die du gar nicht wissen kannst über die Leute. Und die wirklich teils sehr speziell waren. War einmal ein Beispiel, sagte er, du hast zu dieser Frau gesagt, du wirst in verschiedenen Sprachen mein Wort verkündigen. Und sagt er, genau diese Frau spricht in vier verschiedenen Sprachen zu Kindern, zu Jugendlichen über das Wort. Das ist ihre Aufgabe, das wusste ich natürlich nicht. Ne? Und so viele große und kleine Dinge, wo Gott uns den Dienst einfach bestätigt hat und uns ermutigt hat, auch wo manchmal das Gefühl hat, bewegen wir hier wirklich was, ja. Das sind ja auch die Selbstzweifel, die manchmal kommen. Ist unser Dienst effektiv? Weil wir halten uns nicht für die Helden oder sowas. Die Pastoren da vor Ort, das sind super Leute, die haben es auch drauf, die bräuchten uns nicht wirklich, um da große Durchbrüche zu haben. Und doch machen wir ihren Dienst ein bisschen leichter und gleichen ihn in den Bereichen aus, wo sie eben nicht wirklich gelehrt wurden und nicht viel von wissen können. Ja, dann hatten wir ein Risiko und das gehen wir schon seit 3 Jahren ein und ich hoffe, dass wir das demnächst verändern können. Und das ist unser Bus. Wir benutzen also einen Bus, der uns ein anderer Gemeindeleiter schon seit 3 Jahren immer wieder ausleiht für diese Kampagnen. Und dieser Bus, den würden wir hier nicht mal, ja, den würden wir nur noch auf den Schrottplatz geben. Ich übertreibe nicht. Es ist ein alter Nissan-Bus, weiß nicht, 20, 30 Jahre alt. Und da hält nichts mehr zusammen. Also die Schiebetür, hat eine Schiebetür, die wird nur mit einer Kordel oben gehalten, dass sie nicht rausfällt. Die hintere Heckklappe, wo hier immer unser Gepäck ist, die wird ebenfalls nur mit einer Kordel zugebunden, weil da geht sonst auch nichts mehr. Ich habe mir den Platz vorne neben dem Fahrer ausgesucht. Das ist so eine kleine Bank, ja, für 2 Leute, und da sitze ich drauf. Den Gurt nehme ich schon lange nicht mehr, weil wenn ich den nehme, dann ist hinterher mein Hemd mit einem braunen Streifen versehen. Die haben das sogar versucht, mal abzuweichen, aber das kriegst du nicht mehr raus. Das ist der Dreck, dieser rote Staub Afrikas, der ist da so drauf, weil sich einfach kein Mensch anschnallt. Würde auch nicht viel helfen, weil die Bank ist nicht fest. Also die ist wohl irgendwie ein bisschen fest, weil ich kann sie nicht ganz verschieben, aber ich kann die hin hochheben. Also die ist sehr, ja, also ich würde dann mit dem Gurt zusammen aus dem Fenster fliegen. Das wäre also nicht so die Rettung dann irgendwie. So, also das ist so ein bisschen ein Anliegen, was ich habe, dass wir da irgendwie eine Lösung hinkriegen. Und das ist gar nicht so witzig, weil die Strecke Ho Accra, Das ist eine heiße Strecke. Das ist eine gut ausgebaute, relativ gut ausgebaute, aber die Leute fahren wie die Henker. Und Reverend James sagte mir, 2004, unmittelbar bevor ich gekommen bin, hatte er in so einem Buschen, wo er als, wie so ein Taxifahren, der auch hin und her, wo er mitgefahren ist, hatte einen großen Unfall. Und bei diesem Unfall sind mehrere Leute gestorben in seinem Buschen. Er konnte sich rausretten, aber da war kaum eine Hoffnung. Das, der Grund ist einfach, Leute schlafen ein beim Fahren. Es ist schwül, es ist heiß, die fahren oft viel mehr Stunden, also die haben ja keine Begrenzung wie wir. Die fahren einfach hin und her, solange es geht, weil es gibt Geld, solange sie fahren. Und Geld braucht da jeder. So, ja, ich hätte gerne, dass wir für diesen Dienst dort mittelfristig einen, was weiß ich, 7-8 Jahre alten Wagen kaufen. Der kostet immer noch um die 12.000 Euro, aber das ist dann sowas wie ein Neuwagen bei uns, ja, für da unten. Vielleicht sogar mit Klimaanlage drin, aber zumindest mit Gurtsystem, was funktioniert, mit Scheiben, die hochfahrbar sind und Türen, die tatsächlich zuhalten, wenn man sie zumacht. So, das, ihr seht den Bus nachher auch mal so ein bisschen. Ihr müsst auch wissen, in diesem Bus fahren nicht nur 15 Personen, für die er ausgelegt ist, hat 4 Sitzreihen, sondern in diesem Bus haben wir bis zu 30 Personen gezählt. In einem 4,80 Meter langen Gefährt, darüber reden wir, ja. Bis zu 30 Personen. Gut, da waren auch einige Kinder darunter, aber dennoch, es war unglaublich. Die hätten bei Wetten, dass jeden Preis gewonnen. Wenn du gesehen, wenn der angehalten, wenn die Leute da rauskommen, dass sie, weil ich saß vorne, ich hatte ja Platz, ja. Jörg, hinten ging es auch noch, aber die letzten zwei Reihen, die müssen unglaublich voll gewesen sein. Ich weiß nicht wie, aber das ist, ihr versteht, das ist ein riesiges Sicherheitsrisiko. Die Bremsverzögerung ist so, dass du nicht mehr viele Chancen hast, wenn da ein Unfall vor dir ist. So, ich habe da auch Reverend James gesagt, dass es nicht okay ist, und er hat tatsächlich danach das verändert. Das fand ich klasse. Er sagt, okay, ab jetzt fahren nur noch 15 Leute mit. Und das heißt was für einen Afrikaner, der ja versucht, alle Leute mitzubekommen, weil der Transport sehr teuer ist über diese 3 Stunden Autofahrt. Sagt, okay, ich mache das jetzt, weil ich trage Verantwortung. Das habe ich ihm halt mal ein bisschen erklärt, dass wir ja auch Römer 13 in der Bibel haben, ja, wo es heißt, wir sollen uns den Gesetzen des Staates unterordnen. Und darunter fällt auch die Begrenzung der Zuladung in einem Fahrzeug, die es ja auch dort gibt, wenn es auch keiner dran hält. So, am letzten Sonntag predigte ich dann zum ersten Mal in das Center of Christ Church Ho. Und die war eben richtig schön außerhalb. Ja, ihr fuhrt da in ein riesiges, offenes Buschgelände. Und dann irgendwann stand dann da auf, ich glaube, 6 so Holzsäulen und ein Dach drüber, so ein bisschen Wellblech. Und da war die Gemeinde. Wow, das war abenteuerlich. Ich kannte diesen Platz, das war vorher so ein Gebetsort, den ich schon zum Gebet benutzt hatte. Aber jetzt bauen sie dort die Gemeinde. Ihr müsst euch das vorstellen, ich stehe da und predige. Nur hinter mir ist eine geschlossene Wand, also nicht wirklich eine Wand, sondern da hängen Tücher. Ja, das ist aber nach hinten ein bisschen zu. Und rechts und links und hinten ist alles auf. Das heißt, du siehst überall Busch um dich rum. Links war ein Maisfeld, das war bebaut. Links war ein Maisfeld. Aber rechts und hinten war alles voll Busch und Grün, einfach nur Grün. Alle Sorten von Grün. Und wenn du predigst, machen dann die Kinder rechts von dir, so 20 Meter weiter, ihr Geschäftchen. In allen Lagen, die Mädels machen einfach ihre Beine auseinander, ihr Röckchen ein bisschen hoch und lassen laufen, die Jungs stehen daneben und das war schon interessant, ne, mal so Gottesdienst zu feiern, so. Ganz unkompliziert, wisst ihr, ganz, ganz unkompliziert. Und dann schlug mich jemand, während ich predigte. Was ist denn jetzt? Dann war das die Frau vom Pastor, Frau vom James, die Mercy. Sag ich, was habe ich getan? Da habe ich gesehen, das hat sie mir so ein riesiges Stechvieh da vom Bein weggeschlagen, weil die stechen ja durch die Hosen durch, ne, so. Also, das war schon ein abenteuerliches Ding. Konnte ja alles an dich ran. Das war ja Schatten. Die Stechmücken lieben das ja, wenn sie irgend so einen Platz haben, wo ein bisschen Schatten ist. Und suchen sich dann ihre Opfer. Und so europäisches Blut ist ja immer was anderes, ne? Aber ich wurde bewahrt. Sie war mein Schutz. Halleluja. Oh. Ja, wie haben wir unseren Dienst verteilt? Ich habe Jörg dieses Jahr sogar 2-mal predigen lassen. Also, letztes Jahr hat er einmal, dieses Jahr hat er 2-mal gepredigt. Und die 2. sogar ganz auf Englisch. Und ich habe in den 6 Tagen 13-mal gepredigt. So, dass ihr wisst, das war schon ziemlich intensiv. Und zwischen den Predigtzeiten war nicht etwa frei, sondern da waren andere Dinge zu tun. Da waren Transporte zu tun, wir mussten teils unsere Lokalität wechseln, da auschecken, da einchecken. Und dies Jahr auch erstmals waren viele Beratungen. Also Eheberatungen, junge Pastoren, Ehepaare, die über ihren Dienst einfach Fragen hatten, wie sie jetzt weiter vorgehen. Also sehr praktische Dinge. Und so, wir hatten also von der Schlaf her, also für mich muss ich sagen, Jörg habe ich ein bisschen mehr freigesetzt. Ich hatte zwischen 3 und 6 Stunden. Das war so. Ich glaube einmal hatte ich 7 Stunden Schlaf. Aber es war wunderbar. Es war überhaupt kein Problem, die ganzen Tage nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, Schlafmangel zu haben, sondern ich hatte eine Energie und mir ging es gesundheitlich so gut, müsste erlebt haben. Vielleicht war es das Klima oder einfach nur die Salbung Gottes, die da floss. Es war einfach genial. Ich habe mich gut gefühlt. Selbst meine Pastoren, die fragten mich immer, ist nicht zu viel? Mach mal Pause. Kein Problem, wir machen das. Klappt schon. Und es hat geklappt und viel Segen ist geflossen, auch wieder zu mir. Weil wenn du in Afrika bist, dann bist du nicht der große Lehrer, sondern du bist der große Lernende. Ja, auch wenn die das anders sehen, aber ich sehe das so, jedes Mal, wenn ich da wegfahre, habe ich eine Menge für mich gelernt, für meinen Dienst, für meinen Charakter. Sehr, sehr kostbare Zeit noch für mich. Dann kam der Rückflug. Also wir fuhren am letzten Tag noch nach Accra, besuchten dort ein paar Personen, unter anderem auch die Center of Christ Church in Accra, die von einem Pastor namens Emmanuel geleitet wird. Center of Christ Ho wird von James direkt geleitet. Center of Christ Accra von Emmanuel Sitka, so und so. Und da sah ich eben einige dieser Jungbekehrten. Und das Gemeinde, also würde sagen, den Hof, den Vorhof, den jemand zur Verfügung stellt, dass dort die Gemeinde gegründet wird. Es war sogar ein Vorhof mit Fenstern drin, wenn auch kein Glas drin war, aber es war schon ein bisschen mehr geschlossen. Und es waren total liebe Leute. Also ganz, ganz kostbare Menschen, das hast du schon gemerkt, die den Herrn liebten und die ihr Frauennetzwerk am Aufbauen waren, ihr Männernetzwerk, ihr Jugendnetzwerk am Aufbauen waren, die investiert haben und die so eine Hoffnung haben für das, was kommt. Ganz, ganz, ganz schön. Dann ganz zum Schluss, ich musste ja diesmal alleine zum Flughafen, so, Jörgi blieb ja noch ein paar Tage. War schön, wir wurden durchgewunken, so die Weisen durften mit ihren Koffern einfach durchgehen. Weißt du, egal wie viel Kilo drin waren. Die Schwarzen mussten ihren Koffer wiegen lassen und wenn die zu viel drin hatten, mussten sie auspacken gehen. Knallhart. Und wir verweisen auf dem Motto, ihr bringt ja Devisen ins Land, wenn ihr was kauft, wir wollen es euch nicht schwierig machen. Geht mal weiter. Ich hatte 30 Kilo im Koffer. Ich hätte deutlich bestimmt 400, 500 Euro zahlen müssen dafür. Durchgewunken, wie die Jahre vorher auch. Man weiß ja nie, ist es noch so, ne? Und dann am Schalter vorne einchecken. Hat auch kein Wort verloren über die 30 Kilo. Hat sogar ein Heavy Back Button dran gemacht. Kein Wort verloren. Guck mich da an, fragt, warum waren Sie denn in Ghana? Oh, sorry, ich bin Pastor, ich habe hier auf zwei Konferenzen gesprochen. Auf welche Gemeinde? Assemblies of God. Oh, bitte bet für mich. Weil hinter mir war eine lange Schlange, die warteten alle. Und habe ich meine Hand auf ihn gelegt und dann habe ich ihn gesegnet, dann habe ich mit ihm gebetet. So was passiert ja in Deutschland nicht so oft, wisst ihr? Das war schon schön. Also da kriegst du hast eine ganz andere Annahme, so als Pastor oder als. Noch nicht. Okay, ich nehme das jetzt von dir ganz, ganz ernst. Ja, dann war noch eine Sache. Ich habe halt auch gesagt, Herr, setz die richtige Person neben mir. Ich will richtig predigen können. Und ja, der lange Flug war ein US-amerikanisches Fabius Ehepaar. Aber die haben sich isoliert. Die haben ihren Walkman. Haben auch kein Wort mit mir gesprochen. Kurz habe ich sie gegrüßt und das war es dann auch für den Flug. War ja auch ein Nachtflug, ne? War ja nicht so aktiv. Aber dann am Morgen, wo wir dann von Amsterdam den zweiten Flug nach Frankfurt geflogen sind, da hat mir Gott einen Deutschen neben mich gesetzt. Ein Mann aus Lüdenscheid. Und da konnte ich mein ganzes Lebenszeugnis geben. Das war richtig klasse. Konnte ich noch ein Gemeindeprogramm mitgeben zum Schluss. Und gesagt, hier, guck mal auf die Website, kannst du was runterladen. Und da war so ein Mann, Mitte 50, denke ich mal. Und das war ein richtig gutes Gespräch. Mal schauen, was da noch draus wird. Manchmal kommen ja die Früchte auch erst ein bisschen später zur Geltung. So. Jetzt noch ein Punkt, bevor wir die Dias uns anschauen. Key Leaders Day. Das war der letzte Tag des Dienstes, das war der Montag, letzten Montag. Da hatten wir etwa 40 Pastoren und Leiter aus Togo und Ghana versammelt, die also an der Vision mehr als interessiert waren, die teils schon gestartet haben oder eben Hilfe wollten, wie können wir das G12-System bei uns installieren. Die repräsentierten zwischen 2.000 und 3.000 Mitglieder ihrer Gemeinde. Also es war schon eine richtig ansehnliche Truppe. Und an diesem Tag wurde mir auch von den Pastoren dort ein klarer Leitungsauftrag erteilt. Insofern ändert sich mein Dienst ein ganzes Stück, weil bisher habe ich mich mehr als Berater gesehen, als Helfer und ich wollte eigentlich auch gar nicht mehr, aber die sagt mir, nein, du bist unser Leiter und wir erwarten, dass du uns führst. Wir erwarten, dass du uns zeigst, welche Wege wir jetzt zu gehen haben, dass du uns förderst, dass du uns Richtung Zielorientierung einfach hilfst, dass wir dort in die Richtung gehen können und so weiter. Und das war für mich jetzt ein ganz erstaunliches Ding, weil das habe ich nicht erwartet. Aber es war sehr klar und ich habe auch ein inneres Zeugnis, ja, das ist okay. Ich muss gucken, wie das dann funktioniert, aber Ideen habe ich mehr als genug eigentlich. Es liegt wie wieder bei den Finanzen, was davon tatsächlich durchführbar sein wird. Daraufhin setzte ich die Pastoren der fünf Gemeinden, die jetzt zu uns zählen, also die drei neuen Gemeinden plus die Gemeinden von Benjamin und Livingston. Ich setzte die fünf als Keyleader ein, offiziell in dieser Bewegung, und berief James Zodi als den ersten meiner, ich nenne es mal internationalen Zwölf oder afrikanischen Zwölf oder was auch immer daraus wird, aber er ist auf jeden Fall jetzt mit diesem besonderen Status auch mit mir verbunden und auch eben vor den Zeugen. Und dann wusch ich allen die Füße, diesen fünf Pastoren plus ihren Ehefrauen. Und das, denke ich, war auch nochmal ein wichtiger Moment, um zu zeigen, dass ich nicht hier bin, um zu herrschen, sondern ich bin hier, um zu dienen. Auch als Leiter und gerade als Leiter ganz besonders kann ich dienen. Ja? Für manche mag das aussehen wie, ja, du führst doch alles. Ja, aber was ist das? Warum tue ich das? Ja, du erkennst nicht an der Art, wie jemand etwas tut, etwas, sondern an der Motivation, warum jemand etwas tut. Und natürlich bestimmt das auch wieder die Art. Ja? Ich glaube, dass wir als Leiter, wir müssen die Diener alle sein wollen, sonst sind wir keine Leiter. Keiner kann Leiter sein ohne dieses Herz, was Jesus gesagt hat. Ihr seid aller Diener. Und das sieht nicht immer aus. Das sind nicht immer die Putzwascher nachher. Kann ich jeden Tag den Boden schrubben, obwohl mir das nichts ausmachen würde, versteht ihr? Aber die Herzenshaltung ist da. Ich will in Exzellenz dienen und ich will Leuten weiterhelfen, dahin zu kommen, wo Gott sie haben will. Und was noch schön war, ich habe diesmal, wurde eingeladen, ein Radiointerview zu geben. Und zwar von dem größten Sender der Region, von einem der großen Sender Ghanas, so sehr weit auch über die Region hinausstrahlt, bis nach Accra und auch bis nach Togo hinein. Und die luden mich ein, 45 Minuten Interview zu machen. Über Leiterschaft und über G12. Und das wird jetzt die Tage in Ghana ausgestrahlt in einer Sendung, die wöchentlich kommt und eine Stunde dauert. Gründe für den Glauben, würde man das auf Deutsch übersetzen. Matters of Faith. Der Direktor selbst ist bekennender Christ. Fand ich klasse, der war richtig begeistert, hat sich vielmals bedankt hinterher noch für dieses Interview. Und ich glaube, dass das auch noch eine Auswirkung haben wird, weil James war mit dabei bei dem Interview, James und ich, wir drei so. Und so ist die Verbindung klar und Leute wissen, wohin sie sich wenden können, wenn sie Fragen dazu haben, weil James predigt jede Woche 15 Minuten über diesen Sender. So, er ist also recht bekannt. Und er hat übrigens auch Livingston und Ben zu Jesus geführt, müsst ihr auch mal wissen. Also da ist schon eine gesunde geistige Leiterschaft und Sohnschaft auch da, die ehren ihn alle Zeit als ihren Vater in Christus, wie auch viele andere Pastoren in Ghana. Also James ist da schon ein toller Typ. Ja, er macht sich immer sehr, sehr klein, ja, aber er ist ein toller Mann und er hat eine Menge Power auch. Geistlich. Und nicht vergessen will ich, dass wir den Kindern auch 30 Kilo Geschenke geschickt haben, die wir auch mit Freuden verteilen haben lassen diesmal, weil das ist nicht so ungefährlich, das selbst zu machen. Ich habe das also jetzt, da gibt es eine Frau, die arbeitet unter Kindern in Ho, die gehört zu unserer Center of Christ Gemeinde in Ho, und die hat 100 Kinder mitgebracht zu den Abendveranstaltungen. Die hat die alle von der Straße geholt, hat die mitgebracht, auch im Gottesdienst waren die meisten davon wieder, und die haben wir eben hauptsächlich beschenkt, weil damit haben wir ihren Dienst gestärkt. Ja, die predigt ihnen das Evangelium den Kindern. Das ist so toll. Und die war sehr dankbar, aber die Kinder fallen über dich her, wenn du nicht aufpasst. Also Geschenke, die Kinder kennen keine Geschenke, versteht ihr? Spielsachen kennen die nicht. Die wenigsten von denen haben jemals eins gesehen. Und das ist egal, wie klein das ist. Ja, eine kleine Playmobil-Figur oder so ein Set mit 20 Rittern. Da gibt es so eine Kunststofffigur. Das ist ein Schatz, versteht ihr? Das ist... Die Nachkriegskinder hier, die Eltern von uns, die wissen vielleicht noch so ein bisschen, wie sich das anfühlt. Ich weiß es nicht wirklich. Also ich bin da sehr großzügig behandelt worden in meiner Kindheit. Ehre sei Gott. Und wir konnten ja auch ein bisschen was tun. Und ich konnte auch den Pastorenfamilien, habe ich dann persönlich noch Spielsachen mitgebracht für ihre Kinder. Die habe ich dann auch persönlich übergeben. Einfach auch der Wertschätzung halber, um zu sagen, ihr als Pastorenkinder, ihr seid nicht der letzte Dreck. Ja, das ist, manche erleben es so, sondern ihr seid was Besonderes. Ihr sollt gesegnet sein, weil eure Papa macht den Dienst. Und die Pastoren, die drei Neuen, machen es ohne Gehalt. Die haben im Moment noch, die Gemeinden sind zu klein, um sie zu bezahlen. Und sie haben auch keine Möglichkeit, da großartig nebenbei noch was zu verdienen. Also es ist schon nicht so einfach. Die bringen große Opfer, diese drei Familien. Und so, ich sage nachher noch was für die Ideen, für die Zukunft, was wir machen können. Aber jetzt möchte ich, dass wir uns die Dia-Shows anschauen. Und mein Mikro lasse ich an, Christoph, für den Fall, dass ich hier und da doch mal was dazu ergänzen möchte. Ansonsten die Musik schön laut und mein Mikro noch lauter. Sonst klappt das nämlich nicht.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd Zehetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2-mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.